Breitband. Medien und Meinungen.
Und die kommen in dieser Woche von Theresa Sickert. Hallo Theresa.
Hallo.
Der Untergang naht, zumindest im kalifornischen San Bernardino, möchte man einem amerikanischen Staatsanwalt glauben.
Der nämlich diese Woche eine Cyberkatastrophe prophezeite, wenn Apple dem FBI nicht endlich das Hintertürchen in seine iPhones öffnet. Wie bedrohlich ist die Situation jetzt wirklich?
Ja, ungefähr so bedrohlich wie ein Märchen. Sicherheitsexperten und digitale Bürgerrechtler glauben, dass die Story des Staatsanwalts nur den Druck auf Apple erhöhen soll. Der Internetkonzern wurde ja schon vor Wochen vom FBI aufgefordert, die Verschlüsselung seiner iPhones zu knacken, damit die Sicherheitsbehörde auf die Daten des Attentäters vom Terroranschlag in San Bernardino zugreifen kann. Apple weigert sich aber bislang. Der Bezirksstaatsanwalt aus San Bernardino warnt nun vor einem möglicherweise eingeschleusten Cyberpathogen, einem Cyberkrankheitserreger, der die Infrastruktur der Stadt angreifen könne. So einen Cyberkrankheitserreger gibt es aber gar nicht. Der iPhone-Sicherheitsexperte Jonathan Siedjarski weist bei Twitter darauf hin, dass der Begriff Cyberpathogen aus Harry Potter stammt. Rückenwind für Apple gibt es auch von anderen, und zwar von bedeutenden Internetfirmen, unter anderem von Google, Facebook, Microsoft, Amazon, WhatsApp, Twitter und Snapchat. Die haben der für den Fall zuständigen Richterin Unterstützerbriefe geschrieben, in denen sie die Bedeutung von Verschlüsselung noch einmal unterstreichen. Auch die Electronic Frontier Foundation, eine amerikanische NGO, hat sich mit Unterstützung von 46 Sicherheits- und Kryptoexperten an das Gericht gewandt. Und auch sie weisen darauf hin, dass das Einbrechen in die Verschlüsselung eine Verletzung der Meinungsfreiheit ist. Die beinhaltet nämlich auch das Recht, nichts sagen zu dürfen.
Wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Am 22. März wird verhandelt, und wir kommen jetzt von persönlichen Daten, die in einem Gerät verschlossen sind, zu persönlichen Daten, die Firmen wie Apple, Facebook und Co. online von und über uns speichern.
Wie und wo US-Unternehmen Daten von EU-Bürgern speichern und verarbeiten dürfen, das soll eine neue Datentransferregelung regeln, der Privacy Shield, so heißt das Ding. Wie ist der Stand der Dinge?
Privacy Shield ist der Nachfolger von Safe Harbor, einem Abkommen, das sicherstellen sollte, dass europäisches Recht eingehalten wird, wenn personenbezogene Daten aus Europa in die USA weitergegeben werden. Seit Snowden wissen wir aber nun, dass das in den USA nicht der Fall ist. Geheimdienste und Internetfirmen können mit unseren Daten tun und lassen, was sie wollen. Auf Initiative des Datenschutzaktivisten Max Schrems wurde Safe Harbor im letzten Oktober vom Europäischen Gerichtshof gekippt. Doch mit dem neuen Privacy Shield sieht es nicht viel besser aus, sagt Max Schrems.
Ich glaube, dass sich nicht viel verändern wird. Es gibt auch keine Veränderungen in den US-Gesetzen zur Massenüberwachung. Die Grundsätze von Safe Harbor und dem neuen Privacy Shield sind mit nur minimalen Änderungen fast gleich. Mit diesen Grundsätzen kann man immer noch mit den Daten machen, was man will. Ich glaube nicht, dass das die große Veränderung ist, die wir uns gewünscht haben,
sagte Schrems in einem Interview mit dem grünen Europaabgeordneten Jan-Philipp Albrecht. Denn ein Datenaustausch, der die Rechte der EU-Bürger schützt, geht eben nur, wenn in den USA genauso Wert auf Datenschutz gelegt wird wie in Europa. Und das ist immer noch nicht der Fall.
Naja, vielleicht interessieren sich die Amerikaner nicht so sehr für Datenschutz, weil sie ja nun wirklich und tatsächlich ganz andere Probleme haben. Und dieses Problem heißt Donald Trump.
Oh Gott. Denn spätestens seitdem er diese Woche am Super Tuesday in Vorwahlen zum US-Präsidentschaftskandidaten der Republikaner glänzend abgeschnitten hat, ist klar, wir müssen ihn wahrscheinlich tatsächlich als politische Figur ernst nehmen. Das Netz tut es aber nach wie vor nicht.
Ja, zumindest ist es so, dass man sich auf allen Social-Media-Kanälen über den Populisten mit der schlecht gefärbten Tolle lustig macht. Deshalb ist Donald Trump unser Breitband-Meme der Woche. Da ist zum Beispiel der Instagram-Account Trump Your Cat, der Katzen mit toupierten Haarbüscheln auf dem Kopf zeigt, oder auch das 10-Stunden-YouTube-Video von einem falschen Trump, der einen Gewinnertanz aufführt, so ganz im Stil von einem Musikvideo des US-Rappers Drake. Mit dem Trump-Generator kann man sich Twitter- und Facebook-Nachrichten generieren lassen, die dann so aussehen, als hätte Trump sie verfasst. Und daran macht er natürlich das, was er am besten kann. Er beleidigt deine Facebook-Freunde. Das alles ist jetzt ziemlich lustig, zeigt aber auch einmal mehr, wie populär die Medienfigur Donald Trump ist. Sollte der konservative, islamo- und auch homophobe Trump tatsächlich US-Präsident werden, ist das auch die Schuld der klassischen Medien. So liest man es in den Tweets der amerikanischen Journalisten Dan Gilmore und Om Malik. Das Fernsehen selbst sei es nämlich gewesen, die dem durchgeknallten Trump schon vor seiner Kandidatur auf ihren Kanälen einen prominenten Platz eingeräumt haben. Für die Netzwelt gibt es immerhin akute Soforthilfe mit dem Trump Trump-Filter, einer Browser-Erweiterung für Chrome. Damit lassen sich dann nämlich alle Inhalte von Trump einfach mal verbergen.
Sofort installieren werde ich mir das. Vielen Dank, Theresa. Alle Links zu den Medien und Meinungen auf breitband.deutschlandradiokultur.de.